liebe Geschwister, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder hier bei euch sein kann. Einige können sich vielleicht erinnern, ich bin im August letzten Jahres hier gewesen mit meiner Familie, mit meiner Frau und unserem Sohn damals. Sie wären heute gerne mitgekommen, allerdings ist unser kleiner Sohn, der ist jetzt 5 Monate alt, er ist gestern überraschend in die Kinderklinik gekommen. Der hatte irgendwie ein paar kleine Probleme und deswegen können sie heute nicht hier sein, aber sie lassen euch auch ganz herzlich grüßen. Heute ist der erste Sonntag im neuen Jahr und für viele von uns hat der Alltag noch nicht angefangen, beziehungsweise vielleicht habt ihr noch die letzten Urlaubstage genossen. Viele Menschen starten eigentlich recht motiviert ins neue Jahr. Gerade zum Jahreswechsel ist es üblich, dass man auf das vergangene Jahr blickt, man zieht vielleicht so ein persönliches Fazit und man nimmt sich fest vor, dass man bestimmte Dinge vielleicht wieder neu in Angriff nimmt oder vielleicht zum ersten Mal anpackt. Bei einigen ist es der feste Wunsch oder der feste Entschluss, mit einem bestimmten Laster aufzuhören. Ja, gerade dieses so, ich höre beim Rauchen auf, das hat man ja schon oft gehört, vielleicht kennt ihr das von Arbeitskollegen, dass das so der feste Wunsch ist, so dieses Jahr will ich es wirklich packen. Oder Fitnessstudios wissen, am Jahresanfang, da steigern sich die Anmeldungen, weil die Leute motiviert sind, wieder Sport zu treiben, weil man sollte ja etwas mehr für den Körper tun und gerade zum Jahresanfang ist man da noch sehr motiviert. Andere sagen sich vielleicht, ich muss mehr Zeit mit meiner Familie verbringen oder vielleicht nehme ich mir dieses Jahr vor, im Job so richtig durchzustarten. Ein neues Jahr bietet im Allgemeinen viele Möglichkeiten zur Veränderung. Und auch ich habe meine Pläne und meine Wünsche für 2015. Es gibt einige Dinge, die ich gerne als Ehemann und Vater umsetzen möchte. Ich habe mir auch einige Ziele für mein Studium gesteckt, Ziele, die ich erreichen möchte bis zum Ende des Jahres. Doch als Christ sehe ich meine erste Herausforderung darin, in meiner Beziehung zu Gott zu wachsen. Und jeder Tag, den Gott mir schenkt, ist für mich eine Gelegenheit, ihn entweder zu ehren, eine Gelegenheit, ihn anzubeten, ihm näher zu kommen, oder ein Tag, wo ich ihn vielleicht nicht ehre, wo ich vielleicht im Ungehorsam bin und wo ich vielleicht eher weiter weg von ihm gehe. Und wenn es um die Beziehung zu Gott geht, so kann letztendlich kein Mensch neutral bleiben, da wir alle Geschöpfe Gottes sind. Entweder wir leben zur Ehre Gottes oder wir leben in Rebellion gegen unseren Schöpfer, ob uns das bewusst ist oder nicht. Und die Bibel lehrt uns an vielen Stellen, dass es im Leben zwei Wege gibt, die wir beschreiten können. Der eine ist der Weg, den Gott uns weist, oder der andere Weg, das ist der Weg, der uns von ihm wegführt, das ist der Weg, den die Welt geht. Ein Text, der uns diese beiden Optionen deutlich vor Augen malt, der heutige Predigttext, ist Psalm 1. Und ich möchte ihn einmahl lesen nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Dort heißt es: Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Soweit der Text. Der Text, er ist recht kurz gehalten und in seiner Aussage ziemlich klar. Und ich möchte heute mit uns diesen Psalm etwas näher betrachten und möchte dir ganz persönlich die Frage stellen, welchen Weg wirst du im neuen Jahr gehen? Der Text ist in zwei Teile aufgeteilt. Die Verse 1 bis 3 zeigen uns den Weg des Glücks auf des glücklichen Menschen. Die Verse 4 bis 6 zeigen uns den Weg der Gottlosen, einen Weg, der letztendlich ins Gericht führt. Die ersten drei Verse überschrieben mit der Weg ins Glück. Psalm 1 weist von seinem Stil sehr große Ähnlichkeit mit dem Buch der Sprüche auf. Und deswegen ist es anzunehmen, dass dieser Psalm vermutlich in der Zeit von Salomo verfasst wurde. Das Wesen der Weisheitsliteratur, sei es in dem Psalmen, wozu dieser Psalm auch gehört, oder in den Sprüchen, ist, dem Menschen zu lehren, wie man weise lebt und wie man weise denkt. Der unbekannte Psalmist zeigt uns auf, wer nach der Bibel wirklich glücklich zu nennen ist. Und er berührt damit einen wichtigen Punkt in unserer Existenz, Denn letztendlich wollen alle Menschen glücklich sein. Der Psalmist nennt einige Merkmale eines wahrhaft glücklichen Menschen. Und er tut das, indem er zuerst Dinge aufzählt, die unserem Glück im Weg stehen. Und dann zeigt er auf, was notwendig ist, damit wir wahres Glück, Glück, so wie Gott es in seinem Wort definiert, finden können. Und seine Feststellungen lauten: Glücklich ist zum einen der Mann oder auch die Frau, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Das ist der erste Gedanke. Zweite, der den Weg der Sünder nicht betritt. Und drittens, der nicht im Kreis der Spötter sitzt. Die hebräischen Weisen, sie wussten, dass jede getroffene Entscheidung unser Leben entweder zum Guten oder zum Schlechten beeinflusst. Und aus diesem Grund finden wir auch hier die Anweisung, dass wir nicht den Ratschlägen der Gottlosen folgen sollen. Ähnliche Aufforderungen finden wir auch im Buch der Sprüche. Sprüche 1, Vers 10 sagt zum Beispiel: Mein Sohn, wenn Sünder dich locken, so folge ihnen nicht. Oder etwas weiter in Vers 15, Kapitel 1: Mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf den Weg, halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad. Oder in Sprüche 4, Verse 14 bis 15: Dem Pfad der Gottlosen betritt nicht, beschreite nicht den Weg des Bösen, lass ihn liegen, geh nicht darauf, weiche von ihm und geh vorbei. Der Rat der Gottlosen und der Weg der Sünder sind Bereiche im Leben, die außerhalb von Gottes offenbarten Willen stehen. Der Rat der Gottlosen sind Vorschläge einer antigöttlichen Welt, die eine Alternative zu Gottes Wahrheit geben möchten. Alles begann schon recht früh zu Beginn der Menschheit mit den Worten: Sollte Gott wirklich gesagt haben? Ja, wir kennen die Geschichte aus 1. Mose Kapitel 3, wo der Mensch versucht wurde, wo die Schlange dem Menschen eine Alternative zu Gottes offenbarten Wort geben wollte und aufzeigen wollte: Hier gibt es einen Weg, der ist besser als den Gott euch gewiesen hat. Der Rat der Gottlosen bringt den Menschen dann letztendlich auf den Weg der Sünder. Eine Lebensführung gegen Gottes guten Willen, in Rebellion gegen seinen Schöpfer. Und was in Gedanken anfängt, der Rat der Gottlosen, führt zu Handlungen, der Weg der Sünder, und endet letztendlich in einer Lebensgewohnheit, nämlich dass man sich dann irgendwann im Kreis der Spötter wiederfindet. Der Kreis der Spötter meint auch etwa Wohnsitz, oder wir können auch sagen, da wo jemand wohnt. Es ist ein Aufenthaltsort oder eine Versammlung oder ein Platz. Es drückt eine gewisse Beständigkeit aus, oder es meint auch den vertrauten Umgang mit etwas. Also hier in dem Sinne wird ein Mensch dargestellt, der im Kreis der Spötter sitzt, der dort nicht einmal zufällig hingekommen ist, sondern es ist seine Gewohnheit, dort zu sein. Es macht sein Leben aus. Der Spötter ist jemand, der, man könnte es auch so übersetzen, das große Wort führt. In diesem Kontext ist es jemand, der hohe Reden hat gegen Gott, der Gott spottet, der Gottes Autorität über seinem Leben nicht anerkennen möchte. Sowohl das Alte Testament als auch das Neue Testament warnen uns vor diesem Weg, der uns vor Gott wegtreibt. Jesus hat selber gesagt in Matthäus 7, die Verse 13 bis 14: Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Also auch hier finden wir wieder so diese Option. Wir haben diese zwei Wege, und der eine scheint sehr attraktiv zu sein und viele Menschen gehen darauf, aber er führt letztendlich ins Verderben. Und Jesus sagt, ringt darum, durch die enge Pforte zu kommen. Das ist der Weg, der zum Leben führt. Oder in 1. Johannes 2, die Verse 16 bis 17, dort ermahnt uns der Apostel: Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das bedeutet natürlich nicht für uns, dass wir überhaupt gar keinen Umgang mehr mit Menschen haben sollen, die nicht gläubig sind. Ich denke, das ist eine, ist fern vom Alltag, das können wir also nicht machen. Aber es bedeutet, dass wir uns nicht mit den Wertmaßstäben dieser Welt messen sollen. Das kann natürlich bedeuten, dass wir uns vielleicht von gewissen Menschen fernhalten sollten, müssen, wie auch immer. Es kann bedeuten, dass wir vielleicht auf einige Freundschaften verzichten müssen, wenn wir einfach merken, sie schaden meiner Beziehung zu Gott vehement. Wo man merkt, hier kann ich vielleicht kein Zeugnis mehr sein, sondern ich merke, diese Beziehung oder diese Gemeinschaft mit bestimmten Menschen, die tut mir nicht gut, sie schadet meiner Beziehung zu Gott. Nachdem der Psalmist gesagt hat, was unserem Glück im Weg steht, zeigt er uns aber auch nun den Weg auf, wo wir wahres Glück finden können. Und er sagt, der Mensch soll seine Freude, sein Gefallen, seine Lust am Gesetz des Herrn haben. Und diese Freude, sie soll so ausgeprägt sein, dass er über das Gesetz sinnt Tag und Nacht. Und das Gesetz des Herrn, hier im alttestamentlichen Kontext, ist die Tora, die fünf Bücher Mose. Und für den gläubigen Israeliten war die Tora damals das Zeugnis von Gott, welches es zu studieren und zu halten galt. In 5. Mose 6, die Verse 6 bis 7, lesen wir: Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst. Wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Oder dann weiter in Josua, Vers 1, Kapitel 1, Vers 8 lesen wir: Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du auf deinem Weg zum Ziel gelangen und wirst Erfolg haben. Der fromme Israelit, er sollte das Gesetz des Herrn nicht einfach nur als eine religiöse Pflicht lesen, sondern er sollte sein ganzes Denken von ihr prägen lassen. Das Wort sinnen könnten wir auch übersetzen mit murmelnd nachdenken oder etwas murmelnd vor sich her sagen oder sprechen. Heute würden wir vielleicht sagen, wir sollen betend über Gottes Wort meditieren. Stellt sich jetzt die Frage, warum wird so ein Gewicht auf die Tora, auf das Gesetz, auf Gottes Wort gelegt? Was ist in dem Gesetz des Herrn zu finden, dass es so wichtig ist, dass der Gläubige sich ihm widmet? Und die Antwort ist Gott selber. Die Grundlage der Gottesbeziehung und das Wesen Gottes, sowie die Prophetie auf Jesus, ist in diesen Büchern zu finden. Es geht hier in diesem Text nicht um das starre Einhalten einer Religion, nach dem Motto, ich lese jetzt ganz streng meine Bibel, einfach weil man es halt so macht, weil fromme Leute das so tun. Nein, sondern es ging darum, Gott wirklich zu erkennen und während man die Schriften liest, Gottes Wesen zu erkennen, sich selber zu erkennen und in der Beziehung zu Gott zu wachsen. Jesus sagte selber von sich in Johannes 5, die Verse 39 und 46, ihr erforscht die Schriften, er sagt hier zu den Pharisäern, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Und dann etwas weiter, in Vers 46 sagt er, denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Also wir, die wir uns Christen nennen, die wir Jesus Christus nachfolgen und leben, alleine nur durch ihn haben, auch wir profitieren vom Lesen des Alten Testaments bzw. von der ganzen Schrift, weil sie uns auf Jesus Christus hinweist, Lehre von ihm enthält und uns zeigt, wie Gott ist. Um seine Lust am Gesetz des Herrn zu finden, muss man zuerst einmal die Wege der Gottlosen verlassen. Und je mehr wir über selben Gesetz nachsinnen, desto mehr halten wir uns auch von diesem Weg fern. Die Lust an Gottes Wort, die Lust am Bibellesen, bekommen wir in den wenigsten Fällen von heute auf morgen. Meistens ist es etwas, was eingeübt sein möchte. Dieses Nachsinnen von Tag und Nacht ist auch wahrscheinlich nicht wörtlich im absoluten Sinn zu verstehen. Es meint vielmehr ein sich beständiges Aneignen von Gottes Wahrheiten. Dass man wirklich in Gottes Wort zu Hause ist, dass man mit den Verheißungen aus Gottes Wort lebt. Einige der früheren Kirchenväter haben Vers 2 sehr ernst genommen. Sie konnten zum Teil die ganzen Psalmen auswendig. Ich habe auch herausgefunden, in der syrischen Kirche war das sogar für Ungelehrte die Voraussetzung, um als Priester dienen zu können, dass man die ganzen Psalmen auswendig konnte. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, ein Mensch, der die ganzen Psalmen auswendig lernt, der hat recht wenig Zeit, um sich mit sinnlosen Dingen zu beschäftigen. Wir müssen an dieser Stelle auch bedenken, dass es hier um ein Idealbild von einem Gläubigen geht, das wir wahrscheinlich in der Praxis so nie erreichen werden, dem wir nie wirklich gerecht werden. Einige Ausleger machen darauf aufmerksam, dass wir hier einen Hinweis auf Jesus Christus finden, weil er der perfekte Gerechte ist. Er, Jesus, war ohne Sünde. Er war vollkommen in Gottes Willen. Jesus hat nie den Rat der Gottlosen befolgt. Jesus ist nie auf dem Weg der Sünder gegangen und Jesus saß nie im Kreis der Spötter, sondern Jesus hatte nicht nur seine Lust am Gesetz des Herrn, sondern er hat das wirklich vollkommen gelebt, so wie wir es eigentlich sollten. Jesus ist derjenige, der vollkommen den Willen Gottes tat und entsprechend nach den Maßstäben von Gottes Wort lebte. Und eine Anwendung besteht für uns auf der einen Seite darin, dass wir uns nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit verlassen und meinen, aus eigener Kraft diesem Idealbild irgendwann nachzukommen oder dieses zu erreichen, sondern dass wir darauf vertrauen, dass wir in Jesus Christus bereits vollkommen gemacht wurden und durch ihn befähigt werden, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Doch auf der anderen Seite werden wir als Christen im Neuen Testament immer wieder dazu aufgefordert, die Bibel in die Hand zu nehmen, sie zu lesen und sie zu studieren und uns von ihr verändern zu lassen. Und als Pastor unserer Gemeinde wünsche ich mir, dass die Geschwister wirklich in Gottes Wort zu Hause sind. Ich wünsche mir, dass die Mitglieder meiner Gemeinde oder allgemein, dass Christen täglich in der Bibel lesen, dass sie regelmäßig unter Gottes Wort kommen, dass ihnen Dinge erklärt werden, die sie vielleicht nicht verstehen und dass sie wissen, wie sie es im Alltag anwenden können. Und die Erfahrung hat immer wieder gezeigt, diejenigen, die die Bibel lesen, die verändern sich auch. Da sieht man Wachstum im Glauben und die sind dann auch aktiv in der Gemeinde tätig. Bei anderen wiederum, wo man merkt, ja, da ist es mit der Glaubenspraxis, mit der Freude am Glauben, da scheint es irgendwie ziemlich weit weg zu sein, da würde ich darauf wetten, dass diese Geschwister wahrscheinlich auch nicht regelmäßig unter Gottes Wort kommen, beziehungsweise es persönlich für sich pflegen. Und eine der großen Schwierigkeiten, die viele Menschen daran hindert, den Anweisungen des Psalmisten zu folgen, ist, dass Bibellesen eben nicht als ein Weg zum Glück angesehen wird. Eher im Gegenteil. Bibellesen stellen sich viele Menschen langweilig vor. Und ich fürchte, dass auch viele Christen so denken und dementsprechend ihre Bibel nur selten zur Hand nehmen. Und ich kenne das auch aus Gesprächen mit Geschwistern aus der Gemeinde, die mir sagen, ich habe jetzt das ganze Neue Testament einmal durchgelesen. Jetzt habe ich mit dem Alten Testament angefangen. Genesis ging noch recht gut. 2. Mose gerade noch so, aber spätestens, wenn ich zu 3. Mose angekommen bin, da habe ich kapituliert, da habe ich aufgegeben. Weil das war einfach so kompliziert, das war so langweilig und ich habe das alles nicht verstanden. Und dann merkt man, okay, da ist Interesse da, aber sie braucht Anleitung, sie brauchen Hilfe. Und sie möchten es verstehen. Und ich bin froh, dass Leute dann sich dann Hilfe holen und sagen, bitte erklär mir das oder zeig mir, wie kann ich das verstehen, dass das Bibellesen eben nicht für mich langweilig wird, ich die Bibel zuklappe und sie weglege, weil ich denke, das hat mit meinem Alltag sowieso nichts mehr zu tun. Ich kenne euch ja nicht, ich weiß nicht, wie ihr das so handhabt hier bei euch in der Gemeinde, aber vielleicht gehörst du auch zu diesen Menschen, die vielleicht Mühe damit haben, Gottes Wort für sich täglich zu lesen, weil es vielleicht entweder schwierig ist oder weil man vielleicht nicht so wirklich den Zugang dazu hat. Da möchte ich ein paar Tipps weitergeben, wie wir den Weg des Glücks, das was der Psalmist uns hier sagt, wie wir diesen Weg beschreiten können. Ein praktischer Tipp ist, dass wir uns einen Bibelleseplan suchen, der uns nicht überfordert. Das habe ich immer wieder erlebt, dass Christen, gerade die neu im Glauben sind, immer wieder irgendwie Mühe damit haben, die Bibel zu lesen, weil sie nicht wissen, wo fange ich denn jetzt an. Und wenn man ihnen einen Bibelleseplan zur Hand gibt, dann hat man eine gewisse Marschrichtung. Dann hat man jeden Tag eine Portion. Es gibt unterschiedliche Bibellesepläne, die wirklich auf eine persönliche Situation zugeschnitten sind, sodass man auch nicht überfordert wird von den Texten, von der Menge, die man lesen soll. Ein zweiter Gedanke ist, besorge dir eine Studienbibel, die schwierige Textstellen erklärt. Ist gerade wenn man vielleicht eben keinen Christen hat, den man fragen kann, dass man in seiner stillen Zeit, gerade wenn man vielleicht zu schwierigen Texten kommt, sei es im Neuen oder sei es im Alten Testament, dass man eine kurze Erklärung hat, was kann dieser Bibeltext bedeuten, sodass dieser Text einem auch erklärt und erhellt wird, sodass man die Motivation hat, weiterzulesen, weil man Dinge versteht. Und ein dritter und letzter praktischer Tipp, das ist, denke ich, auch der wichtigste, treffe dich regelmäßig mit anderen Christen, komme unter Gottes Wort, um über Gottes Wort auszutauschen. Dass man auch gerade von der Erfahrung, der auch von anderen, von reiferen Christen, die in Gottes Wort gut zu Hause sind, dass man dort profitiert und eben auch wächst in der Erkenntnis von Gottes Wort. Und wenn wir die Anweisung des Psalmisten beachten, dann wird uns versprochen, dann werden wir wie der Baum aus Vers 3 sein. Und ich mag dieses Bild von diesem Baum, weil es drückt Stärke aus, es drückt Wachstum aus, es drückt Lebendigkeit aus. Ja, der wird wie ein Baum sein, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Und ich denke, das ist etwas, was wir alle uns wünschen, dass wir im Glauben wachsen können, dass wir Frucht bringen für Gott, sodass wir auch ein Segen für andere Menschen werden können. Das ist der eine Weg, den wir beschreiten können. Das ist der Weg des Glücks. Demgegenüber wird jetzt der Weg der Gottlosen aufgezeigt. Ich habe es überschrieben mit der Weg ins Gericht. Die Gottlosen, so der Psalmist, erleben ein völlig gegensätzliches Schicksal. Anstatt eines festgewurzelten Baumes, der dem Unwetter trotzen kann, der ein Segen für andere Menschen bringt, sind diese Menschen leicht wie Spreu, die der Wind verweht. Und das Bild von der leichten Spreu ist ein recht bekanntes biblisches Bild, um die Unbeständigkeit des Menschen zu beschreiben. In Hosea 13, Vers 3 lesen wir zum Beispiel: Darum werden sie sein wie die Morgenwolke und wie Tau, der früh verschwindet, wie Spreu, die von der Tenne weht und wie Rauch aus der Luke. Also hier gibt es immer wieder verschiedene Bilder, die einen Menschen, der nicht verwurzelt ist in Gott, beschreibt als jemand, der keinen Bestand hat, der wie Spreu ist, das kurz verweht, oder wie Rauch, der kurz einmal da ist und dann verteilt er sich. Er hat keinen wirklichen Halt. Und wegen der Haltlosigkeit in Bezug zum göttlichen Leben bestehen solche Menschen nicht im Gericht vor Gott. Und spätestens hier im Endgericht wird eine Trennung stattfinden zwischen Sündern und für die Gerechten. Zwischen den Menschen, die wirklich Gottes Kinder sind, und den Menschen, die es nicht sind. Zur Zeit des Alten Testaments war man sich der Tatsache bewusst, dass es eines Tages ein göttliches Gericht geben wird, wo die Taten der Menschen bewertet werden. In Prediger 12, die Verse 13 bis 14 lesen wir: Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Jetzt ist es ja so, wir als Menschen, wir können anderen was vormachen. Wir können uns selber etwas vormachen und wir können anderen Menschen etwas vormachen. Viele Menschen bezeichnen sich als Christen, bezeichnen sich als Gläubige, sind es aber vielleicht gar nicht. Aber eines Tages, so sagt es uns die Bibel, wird es eben herauskommen. Die Wahrheit wird ans Licht kommen. Jesus selber hat in Matthäus 7 darauf hingewiesen und hat uns Menschen, hat seine Zuhörer gewarnt. In Matthäus Kapitel 7, die Verse 21 bis 23 lesen wir: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich finde es schon ziemlich erschreckend, was Jesus hier sagt. Nämlich, dass es möglich ist, nach außen hin wie ein Gläubiger zu erscheinen, wie ein Nachfolger Jesu, fromme Dinge zu sagen, die ein Christ sagt, sogar Werke eines Christen zu tun, wo man eigentlich sagen würde, ja, das ist doch eigentlich ziemlich deutlich, dass dieser Mensch gläubig ist. Und trotzdem kann es möglich sein, dass man nie wirklich vom Herzen verändert wurde, dass Jesus letztendlich einem sagen muss, ich habe dich niemals gekannt. Die Bibel ist deutlich darin, dass Gott die Wege der Menschen genau beobachtet und alle ihre Taten sieht. Vor Gott können wir uns nicht verstecken. Der Psalm schließt mit den Worten, dass Gott die Wege der Menschen sieht, sowohl den Weg der Gerechten als auch eben den Weg der Gottlosen. Und die besondere Herausforderung besteht für uns darin, dass wir uns ehrlich prüfen, wie es um unsere Beziehung zu Gott gestellt ist, wenn wir diesen Psalm hier lesen. Die Worte von Jesus machen deutlich, ja, dass es möglich ist, eben nach außen hin wie ein Christ aufzutreten, aber innerlich wirklich tot zu sein, keine echte Beziehung zu Jesus zu haben. In dem Klassiker von John Bunyan, Die Pilgerreise, schildert Bunyan ein Gespräch zwischen den Pilgern Treu und dem Pilger Schwätzer. Und Schwätzer ist jemand, der sich für einen Gläubigen hält, weil er fromm daher redet. Und der Pilger Treu klärt ihn darüber auf, was macht einen wahren Gläubigen aus, um quasi Schwätzer zu überführen. Ich habe euch diese Passage mal mitgebracht, was Treu ihm sagt. Ein an der Seele wirkendes Gnadenwerk, begann Treu, gibt sich entweder dem zu erkennen, in dem es wirkt, oder seiner Umgebung. Den, an dessen Herzen es arbeitet, überzeugt es von der Sünde und besonders von der Sündhaftigkeit seiner Natur und der des Unglaubens. Er ist schnell davon überzeugt, verloren zu sein, wenn ihm nicht durch den Glauben an Jesus Christus Barmherzigkeit widerfährt. Er ist traurig und schämt sich für seine Sünde. Deshalb zeigt sich ihm Christus als der Retter der Welt, an den er sich unbedingt festbinden muss, um Leben zu erhalten. Es entsteht ein Hungern und Dürsten in ihm, was ein großes Versprechen hat. Nach dem Maß seines Glaubens findet er nun Freude und Frieden in seinem Herzen, Liebe zur Heiligung, ein Verlangen, Jesus besser kennenzulernen und auch ihm besser zu dienen. Hier so ein Ausschnitt, wo Bunyan uns schildert, woran kann man wirklich erkennen, ob ein Gnadenwerk in einem angefacht wurde. Wie können wir uns nun selber prüfen, ob wir auf dem Weg des Glücks oder auf dem Weg des Gerichts sind? Ich glaube, dass die Psalmen, nicht nur Psalm 1, sondern das ganze Buch, in besonderem Maße dafür geeignet ist, diese Unterscheidung zu treffen. Denn die Psalmen beginnen mit der Aufforderung zu einer weisen Entscheidung, zu einer weisen Lebenshaltung, nämlich Psalm 1, der Psalm, über den es heute geht. Und das Buch der Psalmen schließt mit einem Lob auf Gott. Und dazwischen finden wir eine Sammlung von Glaubenszeugnissen göttlich inspirierter Menschen in allen möglichen Lebenssituationen. Und hier ist jetzt die Prüfung für uns. Können wir uns mit dem, was wir lesen, identifizieren? Und sprechen uns die Psalmen aus dem Herzen, und wirklich jetzt alle Psalmen, wenn wir jetzt mal so die ganze Bandbreite von dem, was wir hier an Glaubenszeugnissen haben, spricht es uns aus dem Herzen, dann, denke ich, haben wir allen Grund anzunehmen, dass Gott in uns ein Werk der Gnade begonnen hat. Wenn uns aber das, was wir lesen, jedoch kalt lässt oder uns vielleicht sogar zuwider ist, dann sollten wir, um unser Selbstwillen, ein großes Fragezeichen hinter unsere Beziehung zu Gott machen. Ich bin davon überzeugt, dass ein gottloser Mensch, so wie er uns in den Versen 4 bis 6 geschildert wird, nichts mit dem Psalm anfangen kann, denn die Psalmen sind das Gebetsbuch der Heiligen. Und ich bin davon überzeugt, dass kein anderer Teil der Bibel uns Gläubigen so sehr zu Herzen geht und uns so sehr aus dem Herzen spricht wie die Psalmen, weil wir hier wirklich alle menschlichen Gefühle, alle Emotionen in der Gottesbeziehung haben, sowohl vom tiefen Leid bis auch zur höchsten Freude. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass ein sich ernsthaft suchender und prüfender Mensch in dem Psalmen alles Nötige finden wird, um zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Dass er ein verlorener Sünder ist, der Gnade von Gott braucht und dass er weiß, welcher Gott es ihm schenken kann. Welchen Weg wirst du gehen? Das war also die Frage, die ich anfangs über unseren Text stellte. Die Bibel zeigt uns zwei mögliche Wege auf. Den Weg ins Glück und den Weg ins Gericht. Und wir können nicht auf beiden Wegen gleichzeitig gehen. Das geht nicht. Wir können nur auf einem Weg gehen. Und wir stehen alle heute vor der Wahl und haben es in der Hand. Ob wir am Ende des Jahres, natürlich so Gott will, und wir leben, glücklichere Menschen sind, weil wir tief in Gottes Wort verwurzelt sind, an Gottes Verheißungen geglaubt haben und uns auf Gott verlassen, oder ob wir uns auf einen Weg begeben, der uns letztendlich weg von Gottes Wort und damit auch weg von Gott treibt und uns nur Schmerzen bereiten wird. Ich wünsche uns allen, dass wir glückliche Menschen werden, so wie der Psalmist es uns hier sagt. Amen.
Wir singen nun das Lied mit der Nummer 297.